Du und ich gleich Liebe von Heike Wanner. Prolog. Wortfetzen und Geräusche, das ist das Einzige, was ich wahrnehme. Und ein fürchterliches Dröhnen in meinem Kopf, das immer schlimmer wird. Oh mein Gott, jemand weint. Unfallstelle sichern, der Erste-Hilfe-Kasten. Eine Männerstimme ruhig und bestimmt. Ein Telefon. Ich. Das könnte eine Frauenstimme gewesen sein. Brauchen dringend einen Arzt. Eine Hand legt sich auf meine Wange. Halte durch, Junge, bitte. Das war jetzt eindeutig eine Frau. Ich möchte die Augen öffnen und ihr versichern, dass mit mir alles in Ordnung ist. Ich habe keine Schmerzen, doch mehr als ein heiseres Stöhnen kommt nicht aus meinem Mund. Polizei und Notarzt unterwegs. Decken oder Jacken? Der Junge friert. Ich friere nicht. Genau genommen verspüre ich gerade überhaupt nichts. Bis auf dieses Dröhnen und den dringenden Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. Gebt mir 5 Minuten. Ich muss nur ein wenig liegen und zu Kräften kommen. Dann ist alles wieder gut. Ich könnte auch ein bisschen schlafen. Und wer weiß, vielleicht tue ich das längst. Und das hier ist nur ein ziemlich bescheuerter Traum. Ja, so muss es sein. Ich werde gleich aufwachen und mich in meinem eigenen Bett wiederfinden. Doch dann reißen mich Polizeisirenen unbarmherzig in die Realität zurück. Scheiße, ich träume nicht. Jetzt wird alles gut. Die Hand an meiner Wange verschwindet. Eilige Schritte kommen näher und ich höre ein dumpfes Rascheln. So als ob sich jemand neben mich hockt und etwas Schweres abstellt. Gleich darauf berühren 2 Hände meinen Oberkörper. Ich werde angefasst, abgetastet und befragt. Immer wieder. Hör auf, möchte ich schreien. Aber ich bin immer noch zu schwach zum Antworten. Vitalfunktion instabil. Verdacht auf Polytrauma. Brauchen einen Rettungshubschrauber, schnell. Rettungshubschrauber. Für mich? Jetzt beruhigt euch doch alle mal. Ich will nicht ins Krankenhaus. Was soll ich da? Mir geht es gut. Ich möchte protestieren. Aufstehen und nach Hause gehen. Aber so sehr ich mich auch bemühe, es gelingt mir nicht, mich aufzurichten. Erster Teil, August bis Oktober. Die Masse M1 zieht die Masse M2 an und umgekehrt. Aus dem newtonischen Gravitationsgesetz. Montag, 10. August. Nika. Ein weiser Mann hat mal geschrieben, die Liebe hört niemals auf. Oder war das vielleicht sogar ein Bibelzitat? Nie hätte ich gedacht, dass so viel Wahrheit in 5 kleinen Worten stecken kann. Wenn man richtig liebt, dann liebt man für immer, selbst über den Tod hinaus. Man kann nicht weglaufen vor den Gefühlen, die die Liebe in einem auslöst, auch dann nicht, wenn sie schrecklich wehtut. Wenn auch Glück und Geborgenheit plötzlich Verzweiflung und Entsetzen werden. Oliver Baumgarten steht auf dem schlichten grauen Marmorstein. Irgendjemand, vermutlich meine Mutter, hat das Grab mit Herbstastern bepflanzt, die in Rot, Gelb und Orange um die Wette blühen. Meinem Vater hätte dieses bunte, duftende Durcheinander gefallen, da bin ich mir sicher. Hallo Papa, flüstere ich, und die ersten Tränen laufen meinen Wangen hinab. Ich lasse sie fließen, weil ich weiß, dass ich mich nach dem Wein besser fühlen werde. Es ist lange her, dass ich bei dir war. Fast 1 Jahr. Oder um genau zu sein, 360 Tage. So lang dauerte mein Schüleraustausch, den ich beinahe gar nicht angetreten hätte. Denn nach dem plötzlichen Tod meines Vaters sah es lange so aus, als ob alles abgesagt werden müsste. Wir hatten andere, viel dringendere Probleme. Doch dann, nach einer vorsichtigen Anfrage meiner Schule, wurde meine Oma aktiv. Ausgerechnet sie, die jeder Fernreise skeptisch gegenübersteht, wurde zu meiner größten Fürsprecherin. Sie überzeugte meine Mutter schließlich davon, dass ich auf jeden Fall gehen müsse. Zum einen, weil der Antrag auf Austausch schon gestellt und genehmigt war, und zum anderen, weil jeder wusste, dass mein Vater es so gewollt hätte. Also bin ich geflogen. 12 Monate lang durfte ich in der Nähe von Chicago den American Way of Life genießen, diese geniale Lebenseinstellung, die mich von Anfang an fasziniert hat. Organisiert und zielstrebig, aber auch lässig und voller Optimismus gehen die Amerikaner an jedes Problem heran. Everything is possible. Anything can happen. Diese hoffnungsvolle Denkweise war Balsam für meine trauernde Seele. Ich hätte ewig bleiben und lernen können. Doch irgendwann sind auch die schönsten 360 Tage vorbei. Und jetzt? Jetzt stehe ich hier am Grab meines Vaters und erzähle ihm ausführlich von meinen Erlebnissen. Gleichzeitig jedoch heule ich mir die Seele aus dem Leib, weil ich erkenne, wie sehr ich ihn immer noch liebe und vermisse. An diesen Gefühlen hat auch ein Jahr Abwesenheit nichts ändern können. Mein Vater würde den Kopf schütteln, wenn er mich so sehen könnte. Er war der fröhlichste und tatkräftigste Mensch, den ich kannte. Mit trüben Gedanken hat er sich nie lange aufgehalten. Zum Glück habe ich seinen Optimismus und seine Lebensfreude geerbt. Auch heute Nachmittag siegt irgendwann meine Zuversicht über die Trauer und ich trockne mir die Tränen. Genug geweint. Ab jetzt werde ich wieder nach vorne blicken. Ich werde stark, selbstbewusst und erwachsen sein. Ganz so, wie ich es in Amerika gelernt habe. Ben. Blutbild, Kreislauf, Urin, alles prima, Ben. Mein Hausarzt, ein grauhaariger Typ mit Brille, tippt mit der Spitze seines Kugelschreibers auf ein Blatt Papier, das mit einer langen Spalte aus lauter Zahlen bedruckt ist. Ich mache mir nicht die Mühe, die Werte anzuschauen. Ich kann mit diesen Informationen sowieso nicht viel anfangen. Mir reicht es, wenn der Doc sagt, dass alles in Ordnung ist. Meine Mutter hingegen beugt sich interessiert über das Papier. Macht sie, was ihr einen verwunderten Blick vom Arzt einbringt. Ist noch etwas, will er wissen? Naja, der Harnstoffwert ist ein wenig höher als das letzte Mal, aber immer noch im Normalbereich. Ich finde, Ben trinkt zu wenig. Könnte das daran liegen? Gerade bei diesem heißen Wetter ist Flüssigkeitszufuhr doch extrem wichtig. Mama, warne ich sie leise. Du hast doch gehört, alles ist gut. Der Arzt runzelt die Stirn und schaut noch einmal in meine Akte. Oha, bemerkte er beiläufig. Sie sind ja Anfang August 18 geworden. Glückwunsch. Ich verstehe seine versteckte Botschaft sofort. Seit ein paar Tagen bin ich volljährig und könnte meine Arztbesuche deshalb allein abwickeln. Genug Übung habe ich inzwischen, denn seit fast 2 Jahren bin ich in Dauerbehandlung. So lange sitze ich schon im Rollstuhl. Eine einzige Sekunde, eine beschissene Laune des Schicksals hat mir damals die Kontrolle über meine Beine genommen. Auch meine Blase und mein Darm funktionieren nicht mehr so, wie es ihnen vor dem Unfall gewohnt war. Und manchmal zucken meine Muskeln, vor allem die, die ich nicht mehr spüre. Spastik nennt man das. Braucht kein Mensch. In der Reha hat man mir versichert, dass ich das mit Sport und Krankengymnastik in den Griff bekommen würde. Also genauso problemlos würden mir vor Gebrauch ein Wehkatheters und die Hilfstechniken für die regelmäßige Darmentleerung geschildert. Windeln. In Ausnahmefällen. Dann, wenn deine Routine durcheinander kommt. Medikamente zum Dichthalten für den Blasenschließmuskel und ansonsten bei akuten Beschwerden. Sex, das musst du ausprobieren. Das ist bei jedem anders. Mach dir nicht zu viele Gedanken und lass es einfach auf dich zukommen. Ja klar, die Ärzte und Therapeuten hatten alle gut reden. Sie konnten ja auch nach dem Termin aufstehen und ihr Leben weiterführen. Ich aber war gezwungen, sitzen zu bleiben und komplett umzudenken. Aber wenn ich eines gelernt habe im Lauf der letzten 2 Jahre, dann ist es, Geduld zu haben. Ich muss im übertragenen Sinn einen Schritt nach dem anderen machen und mir kleine, erreichbare Ziele setzen. Zuerst war das die Entlassung aus der Unfallklinik. Dann kam die Reha. Inzwischen kann ich mich mit dem Rollstuhl gut bewegen, mich selbstständig duschen und anziehen, die Schule besuchen und meinen Alltag weitgehend allein bewältigen. Den Rest kriege ich auch noch hin, da bin ich mir sicher. Allerdings nur, wenn meine Mutter mich irgendwann loslassen kann. Doch danach sieht es momentan leider noch nicht aus. Man könnte meinen, sie hätte durch meine Behinderung eine neue Lebensaufgabe erhalten, die sie mit großem Eifer erfüllt. Viel engagierter, als es eigentlich gut für sie ist. Von mir und meiner Privatsphäre mal ganz zu schweigen. Sie sind volljährig und können von nun an jederzeit alleine kommen, spricht der Arzt jetzt das aus, was ich schon vermutet hatte. Eigentlich sind diese ständigen Kontrolluntersuchungen auch gar nicht mehr notwendig. Es reicht, wenn sie sich melden, sobald es Probleme gibt. Meine Mutter schweigt. Ich wette, der Vorschlag kommt ihr so abwegig vor, dass sie ihn nicht einmal kommentiert. Ich nicke, sage aber ebenfalls nichts. Diese Diskussion werde ich irgendwann mit ihr führen müssen, das weiß ich. Aber noch fühle ich mich nicht bereit dazu. Und es ist ja nicht so, dass ich ihre Hilfe und Unterstützung nach meinem Unfall nicht dringend gebraucht hätte. Meine Eltern waren in dieser Zeit einfach großartig. Trotzdem, jetzt wo ich allmählich selbstständiger werde, nervt es, ständig umsorgt und behütet zu werden. Deshalb ist mir auch die Zeit so kostbar, die ich für mich allein habe. Der frühe Morgen in der Schulkantine zum Beispiel. Oder die Abendstunden in meinem Zimmer, wenn meine Eltern glauben, dass ich lernen muss. Dabei habe ich das gar nicht nötig. Ich bin recht gut in der Schule, auch in der neuen Umgebung. Nach meiner Entlassung aus der Reha sind wir nämlich nach Frankfurt gezogen, in ein behindertengerechtes Haus, und ich musste die Schule wechseln. Eine gute Entscheidung, denn in der neuen Schule kennt niemand den alten Ben, den coolen Typen, der auf seinen beiden eigenen Beinen laufen konnte und immer einen lockeren Spruch auf Lager hatte. Hier bin ich lediglich der schweigsame Rollifahrer, der am liebsten mit den Computerfreaks und sonstigen Eigenbrötlern abhängt. Was nicht heißt, dass ich nicht mit dem Rest meiner Mitschüler zurechtkomme. Sie akzeptieren mich und ich akzeptiere sie. Naja, meistens jedenfalls. Aber das reicht mir vorerst. Ich habe nämlich noch keine Lust auf fröhliches Miteinander, bin noch viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Es nervt schon gewaltig, dass die Lehrer meinen, sie müssen sich besonders intensiv um mich kümmern. Oh, ob ich mich wohlfühle an der Schule, wollen sie wissen. Ja klar, das tue ich. Ob ich alles habe, was ich brauche? Hier wird die Antwort schon schwieriger, denn wer hat schon alles, was er braucht? Aber wenn die eher praktischen Dinge gemeint sind, also die Behindertentoilette und die Rampen oder sowas, dann kann ich die Frage nur bejahen. Neulich erkundigte sich mein Physiklehrer dann plötzlich, was ich mal werden will. Glücklich hätte ich am liebsten entgegnet. Keine Ahnung, habe ich tatsächlich gesagt. Denn wer weiß das schon in meinem Alter?